Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Ganz frische Themen, nämlich zum einen haben wir Graphen, der neue Superkondensator. Wir haben das Google Glass Projekt, das jetzt bald auch zum Ausprobieren für Entwickler bereitstehen soll. Wir haben den sogenannten GCW Zero Linux Handheld für Spieleklassiker. Wir haben ein Fedora 18, das nun ja nach monatelangen Verzögerungen doch erschienen ist. Wir haben ein Amarok 2.7, das mit vielen, vielen Fixes erschienen ist. Und wir haben Opera, den Webbrowser, der nun fremd geht. Fangen wir an mit dem allerersten Thema, das so ein bisschen kontrovers ist, aber auch so ein bisschen auch mal zeigt, wohin die Reise hingehen könnte in Sachen Technologien und in dem Fall in Sachen Akkutechnologien. Denn dort haben einige Wissenschaftler tatsächlich etwas Hochinteressantes gefunden, etwas, was man als sogenannte Akkurevolution beschreiben könnte. Nämlich das sogenannte Graphen. Graphen ist ja ein Stoff, der beispielsweise auch in unseren Bleistiften drin steckt, das Bleistift, ein Teil der Bleistiftmine. Und den verwendet man mit einem unkonventionellen Art dazu, eben tatsächlich auch als Akku zu fungieren. Man trägt eben Graphen auf eine CD-Spindel eben auf, brennt diese oder legt sie in ein Brennlaufwerk hinein. Dadurch wird das halt eben gefestigt und man hat dann im Grunde genommen eine Art CD und die kann man dann weiter verwenden. Und das Interessante an diesem Graphen ist, dass dieses Graphen im Gegenteil zu Lithium-Ionen-Akkus sehr, sehr schnell aufgeladen werden kann. Also ähnlich wie bei den ganz normalen Kondensatoren, die wir so kennen, die sehr, sehr schnell aufladbar sind. Allerdings ist ja der Nachteil bei Kondensatoren, dass die halt eben nur recht wenig Energie speichern können und diese dann auch, glaube ich, relativ langsam dann nur eben auch wieder abgeben können. Sehr lange und sehr viel Energie speichern können die herkömmlichen Akkus, die Lithium-Ionen-Akkus, die sogenannten Lithium-Polymer-Akkus und weitere Akkus, wie sie alle heißen, die dann tatsächlich sehr viel Energie speichern können, aber sehr lange brauchen, um tatsächlich zu laden. Gerade bei Autobatterien für Elektrofahrzeuge merkt man das, wo selbst bei einem Schnellladevorgang mit speziellen Kabeln das immer noch 30 Minuten braucht, um halt so ein Elektrofahrzeug aufladen zu können. Und das ist natürlich doch für den einen oder anderen, der jetzt das konventionelle Tanken gewohnt ist, doch ein bisschen was ungewohnt und dauert ein bisschen was lange. Und das möchte man oder das den kann man mit Graphen tatsächlich entgegenwirken, denn man kann bis zu 1000-mal schneller eben eine Akkuladung befüllen. Das würde heißen, ich könnte innerhalb von 30 Sekunden beispielsweise meinen kompletten Akku meines Smartphones aufladen. Und wenn man sich überlegt, dass man ja im Grunde genommen auch mehrere Schichten von dem Graphen nutzen kann, dazu, dass man halt noch mehr Speicher im Grunde genommen besitzt, kann es natürlich auch dazu führen, dass wir unsere Smartphones auch länger benutzen können. Also länger als, sagen wir mal, 4 Tage, 5 Tage, vielleicht eine ganze Woche so ein Smartphone benutzen mit aktueller Technologie, also einem Quad-Core oder sowas drin. Das wäre schon sehr fein, aber auch wenn ich den 30 Sekunden in die Steckdose stecke und der Akku ist komplett vollgeladen, wäre es natürlich auch eine super geniale Sache. Das ist zumindest das, wovon die Entwickler da reden, die ja ihre Entdeckung eher zufällig gemacht haben und dann natürlich dann in diese Zukunftsvision reingekommen sind. Jetzt werden natürlich einige, die ein bisschen was Ahnung davon haben, sich so Gedanken machen, okay, 100 bis 1000 Mal schneller so einen Akku aufzuladen, geht das überhaupt mit unseren heutigen Stromkabeln, mit unseren heutigen USB-Kabeln und so weiter und so fort? Da muss ja dann auch noch mehr Strom übertragen werden gleichzeitig über diese Kabel. Und da ist auch so der Kasus Knaxus, würde ich mal fast sagen, der auch in dem Link zum Artikel in den Kommentarbereich auch sehr, 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 sehr viel dann angesprochen wird, dass halt eben das Problem tatsächlich daran liegt, dass man sehr, sehr dicke Leitungen haben muss und auch vor allen Dingen spezielle Stromleitungen haben muss, damit das tatsächlich so schnell aufladbar sein kann. Es kann natürlich dann für die Sachen sehr gut genutzt werden, die sowieso bereits extra Anlagen brauchen, wie beispielsweise eben diese Autoladestationen, die ja vielfach jetzt neu gebaut werden. Und da kann man natürlich schon mal beachten, dass es vielleicht so eine Technologie in Zukunft geben wird und das vielleicht mal mit berücksichtigen und da vielleicht die Kabel extra so gestalten, dass man halt eben tatsächlich dann auch, wenn neue Autobatterien auf den Markt kommen, die halt eben mit Graphen ausgestattet sind, dass man halt eben auch spezielle Kabel dort haben wird, die dann auch in der Lage sind, innerhalb von einer Minute, zwei Minuten diese Autobatterie komplett aufzuladen. Das wäre dann ungefähr die Zeit, die man auch fürs konventionelle Tanken von Sprit halt benötigt. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Technologie. Deshalb habe ich das auch mit reingenommen, weil es ja als Akkutechnologie nicht nur jetzt für Elektroautos interessant ist, sondern auch für unsere Smartphones in Zukunft interessant werden könnte. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht werden wir ja bereits dieses Jahr einige Prototypen sehen, die halt eben mit einem Graphen-Akku ausgestattet sind und dann halt eben eine lange, lange Laufzeit bieten. Eine super Speicherkapazität bieten und gleichzeitig auch sehr, sehr schnell aufgeladen werden können. Vielleicht wird es extra Ladestationen für geben. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sich dort die Entwickler alles ausdenken und ob wir dann in Zukunft tatsächlich in 30 Sekunden unser Smartphone aufladen können. Ja, kommen wir direkt zum nächsten Thema, nämlich das Thema Google Glass zum Ausprobieren. Jetzt würdet ihr sagen, Google Glass schon wieder, das ist doch irgendwie...
Oh nein, nicht du schon wieder!
Ja, Google Glass, da hat man ja ganz zu Anfang was von gehört, war richtig erstaunt drüber und dann hat man jetzt, glaube ich, ganz das letzte Jahr fast gar nichts mehr drüber gehört. Dann war jetzt, letzte Woche habe ich ja kurz eine Meldung noch gehabt zu einem Konkurrenzprodukt, das auch mit eben einer Brille arbeiten soll und dann so ein ähnliches Konzept verfolgt. Schon hat Google zurückgeschlagen, würde ich mal fast behaupten, und angekündigt, dass jetzt die ersten Entwickler jetzt in den nächsten Wochen damit rechnen können, dass eben eine Datenbrille bei ihnen erscheint und dass sie die Datenbrillen ausprobieren können und bereits erste Software dafür schreiben können. Dazu gibt es auch ein kleines Video oder zwei kleine Videochen, die so ein bisschen den aktuellen Stand nochmal einem näher bringen. Das ist vielleicht auch interessant, falls man das wieder vergessen hat, weil es ist ja schon ein bisschen was länger her mit diesem Google Glass Projekt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Vor allen Dingen die sogenannte Mirror API, die da speziell entwickelt worden ist für das Google Glass, liegt halt eben als Programmierschnittstelle jetzt auch fast final vor und die soll man dann ausprobieren können, um erste Applikationen auch schreiben zu können. Und da bin ich echt mal gespannt, ob es dann auch erste ja richtig interessante Anwendungen gibt, weil das ja auch eine Möglichkeit ist, halt ja Sachen noch erlebbarer zu machen, gerade auch durch Virtual Reality oder ähnliche Methoden, wenn ja eine Kamera eingebaut ist in eben diesem brillenähnlichen Gehäuse und man eben das Ganze immer vor Augen hat, das Display, hat man natürlich viele, viele Möglichkeiten, da mit verschiedener Software dann bestimmte Dinge zu ermöglichen. Beispielsweise könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man an einem Geschäft vorbeigeht und im Schaufenster dann irgendwas Interessantes sieht, was man vielleicht kaufen möchte und kann dann auf die Google Glass Brille gucken, schießt ein Foto und der macht direkt mit der Google Bildersuche dann eine Bildersuche und sucht nach günstigeren Produkten oder günstigeren Geschäften, wo das gleiche Produkt angeboten wird. Also solche Spielereien, das ist alles eine Sache, die jetzt so ein bisschen nach Zukunftsmusik klingt, die aber durchaus realistisch ist, möglich ist. Zumindest ist die Hardware leistungsfähig genug. Es muss jetzt nur in Software umgegossen werden und die Softwarekomponenten liegen ja schon da. Die Bilderkennung ist ja gut. Google hat eine eigene Bildersuche, wo man also tatsächlich nicht nur mit Suchbegriffen Bilder suchen kann, sondern wo man tatsächlich auch Bilder hochladen kann und Google dann eben das Bild scannt, was hochgeladen worden ist und dann ähnliche Bilder sucht. Also das ist durchaus alles möglich. Die Resultate sind auch erstaunlicherweise recht gut. Und das ist halt das, was durchaus dann auch in solchen Google Glass Experimenten mit eingebaut werden könnte und dann dazu einladen könnte, also sehr interessante Anwendungsfälle zu schaffen. Ihr könnt euch das Ganze anschauen, ich werde das auch wieder verlinken, den Golem-Artikel mit den zwei Videos. Die Videoschen sind schon was älter, also von 2012 von der Google I.O. maßgeblich, aber trotzdem immer nochmal ein guter Schritt, da nochmal zurückzuschauen, auf Google Glass, und das ist ja ein bisschen was ruhig geworden ist, so gegen Ende des Jahres 2012. So, das nächste interessante Thema, was ich mir rausgegraben habe, ist eine Handheld-Konsole, die mit Linux ausgestattet ist, die allerdings extra und exklusiv für Spieleklasse geschaffen worden ist, also für Spiele, die schon einige Jährchen auf dem Buckel haben. Und aus dem Grunde haben sich auch die Entwickler dafür entschlossen, einen 4:3 Bildschirm einzubauen, weil die meisten uralten Pixelspiele, würde ich mal sagen, eben auf 4:3 ausgelegt sind und auch auf eine niedrigere Auflösung ausgelegt sind. Und in dem Fall ist es eben eine Konsole, die mit einem 3,5 Zoll LCD ausgestattet ist, so ein bisschen dem Nintendo D3DS oder sowas ein bisschen annähert oder auch so einem kleineren Bruder der PS Vita annähert. Es wird ein digitaler und ein analoger Stick mitgeliefert und eben die vier ganz normalen Feuerknöpfe sowie ein Start- und ein Select-Knopf. Das sind halt die Standardsteuerungen, die man kennt und liebt, die man vom Gameboy her auch tatsächlich kennt. Und apropos Gameboy, auch solche Gameboy-Spiele kann man natürlich damit spielen. Und die soll es dort geben. In Sachen Hardware wird das Ganze interessanterweise nicht, wie man vermuten könnte und wie ähnliche Produkte eben mit einem ARM-Prozessor normalerweise ausgestattet sind, sondern in dem Fall wird ein MIPS-Prozessor eingesetzt. MIPS, dazu haben wir ja auch bereits einige Folgen gehabt, und da habe ich auch mal erklärt, dass MIPS jetzt tatsächlich verkauft werden soll, aber da wird tatsächlich noch ein MIPS-Gerät, eine MIPS-CPU eingesetzt, die einen 1 GHz-Kern besitzt und eine OpenGL ES2-kompatible GPU besitzt, die sogenannte Vivante GC860. Und dadurch soll es halt ermöglicht werden, auch alle möglichen Spiele flüssig laufen zu lassen, bis hin zu PlayStation 1-Spielen, die auf dem Handheld vernünftig laufen sollen. Das ganze Gerät hat ein Gewicht von 225 Gramm, ist also doch durchaus leicht, würde ich mal sagen, und eine Größe von 143x70x18 mm und soll 7 bis 10 Stunden Akkulaufzeit aufweisen, was mit dieser Leistung durchaus gut ist. Das Ganze wird mit 512 MB DDR2 SD-RAM ausgestattet. Das liegt einfach daran, dass eben dieser Chip, der da eingebaut ist, nur DDR2 ansprechen kann. Ansonsten wäre natürlich DDR3 eine schnellere Alternative. Aber ja, ich denke, das ist für die Spiele, die darauf gespielt werden sollen, keinerlei Problem. 16 GB als interner Flash-Speicher werden ausgeliefert in Form einer austauschbaren MicroSD-Karte, die eben auf bis zu 64 GB externen Flash-Speicher erweitert werden kann. Es gibt einen Mini-USB 2.0 Anschluss und einen Mini-HDMI-Anschluss. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, das Ganze an ein TV-Gerät anzuschließen. Es gibt auch einen Analog-TV-Ausgang und einen Kopfhörerausgang. Also auch das Spielen an TV-Geräten sollte keinerlei Probleme mit dem Gerät bringen. Es gibt einen Beschleunigungssensor und ein Vibrationsmotor ist eingebaut. Ein WLAN-Chip natürlich auch, der BG und N-Standard unterstützt, allerdings nur im 2,4 GHz-Bereich, weil das eben dieser Chip, dieser MIPS-Chip nur bereitstellt. Und die Lieferbarkeit, es gibt bereits schon einige, die gebaut worden sind, die dann tatsächlich auch recht günstig angeboten worden sind. Aber jetzt bewirbt man das Ganze auf Kickstarter, also die GCW Zero Spielekonsole, das Spielehandheld wird jetzt auf Kickstarter nochmal beworben, damit das Ganze dann tatsächlich auch in die Massenproduktion gehen kann und dann eventuell außerhalb der USA dann auch geliefert werden kann. Ab 135 US-Dollar zuzüglich 15 US-Dollar Versandkosten soll das Ganze nach Europa geschickt werden können. Und Interessenten können halt eben diese Spielekonsole bereits erhalten. Ab März 2013 soll halt eben die Lieferung losgehen. Und bis zum 29. Januar müssen dann allerdings mindestens 130.000 US-Dollar auf Kickstarter zusammengesammelt kommen, damit man halt eben tatsächlich mit der Auslieferung beginnen kann. Zu den angegebenen Daten bereits gesammelt wurden ungefähr 47.000 US-Dollar Und also man ist auf einem guten Wege. Jetzt ist natürlich die Frage, für wen eignet sich so eine Konsole? Es gab ja mal ein Projekt auch hier aus Deutschland, die Open Pandora, die auf einem ARM-Chip basiert, ein bisschen was leistungsfähiger ist, ein bisschen eine höhere Auflösung hat und auch auf ähnlichen Spiele, also auf Retro-Zocken und auf Homebrew ausgelegt ist. Diese Konsole hier scheint eher, ja, so scheint es mir zumindest der Fall zu sein, eher auf tatsächlich nur auf Spieleklassiker ausgelegt und nicht so sehr auf, sagen wir mal, Software vielleicht. Aber da müssen wir halt mal schauen, die MIPS-Architektur ist dann vielleicht auch ein Anreiz für den einen oder anderen, da mal sich das anzuschauen, vielleicht mal was drauf zu entwickeln und vielleicht auch mal ja tatsächlich auch mal ein paar Homebrew-Programme dann darauf schreiben zu können. Ansonsten ist das ja ein recht interessantes Projekt, also für die Leute, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, sich ein Spielehandheld zu besorgen, der Spieleklassiker abspielen kann und man vor allen Dingen auf solche Retro-Spiele steht, da wäre sicherlich so ein Projekt wie das GCW Zero eine interessante Idee. Ja, wer mehr dazu erfahren möchte, es gibt auch ein kleines Video, das Kickstarter-Video, das auch ebenfalls auf einem Golem-Artikel verlinkt ist, mit weiteren Informationen und Impressionen auch von der Konkurrenz. Also da gibt es auch von der Konkurrenz bereits, von der Open Pandora in dem Fall, von den Entwicklern dort einen ersten Eindruck dieser ganzen Spielekonsole. Da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und ob dieses Kickstarter-Projekt tatsächlich eine gute Finanzierung erhält und dann auch in die Massenproduktion gehen kann. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, das wieder rein mit Linux zu tun hat, nämlich Fedora 18. Nach monatelangem Hin- und Herschieben ist tatsächlich jetzt Fedora 18 erschienen und das doch dann doch ein wenig überrascht. Ich hätte gedacht, die verschieben es nochmal und dann lassen sie es ganz weg und machen dann mit Fedora 19 weiter. Aber es ist jetzt tatsächlich erschienen, Fedora 18. Und ja, eine der größten Neuerungen bei Fedora 18, ich habe ja bereits ein größeres Review zur Beta-Version von Fedora 18 gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, kann das machen, in Videoform natürlich. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Es hat sich nichts wesentlich Großes geändert. Die Software wurde ein bisschen geupdatet hier und da. Immer noch GNOME 3.6 mit an Bord, wenn ich mich nicht ganz irre. Also die, ja, GNOME 3.6 ist mit an Bord. Und der aktuelle, beziehungsweise ein aktueller Kernel, also Kernel 3.6 in dem Fall, wer das Ganze installiert, wird danach, oder dem wird danach auch Kernel 3.7 in der aktuellen Version angeboten, was natürlich auch eine feine Sache ist. Also man ist da in Sachen ja, Software doch auf dem neuesten Stand. Sehr schön für den einen, für den anderen vielleicht ein bisschen was verwirrend und gerade weil eben es doch einige Bugs gibt, ein bisschen was nervend, ist der neue Installer der Live-CD, der tatsächlich komplett neu gestaltet worden ist. Das war ja eine Sache, die ich auch bei Fedora 17 noch bemängelt habe, dass der so ein bisschen, ja, nicht so anwenderfreundlich ist. Der neue ist jetzt wesentlich anwenderfreundlicher, auch wenn er ein bisschen ungewohnt ist. Also da musste ich schon ein bisschen was mir anschauen so und musste gucken, wie man den richtig bedient. Aber da kommt man relativ schnell hinter und sollte für Einsteiger keinerlei Probleme bereiten. Was ein bisschen problematisch ist, dass es da doch einige offene Bugs noch gab und der Installer trotzdem oder die Fedora 18 trotzdem freigegeben worden ist. Und ja, da gibt es noch einige Bugs. Also ein Bug, den ich in der Beta-Version, glaube ich, auch schon erwähnt habe, ist eben, dass rsync einfach abbricht oder dass eine automatische, ein automatisches Aufteilen der Partitionierung nicht immer dazu führt, dass das vernünftig aufgeteilt wird. Also es wird teilweise so aufgeteilt, dass für die Root-Partition zu wenig Platz ist und dann eher beim Kopieren dann einfach auf einmal irgendeinen kryptischen rsync-Fehler bereitstellt und man dann erstmal im Rätselraten ist und dann später erst merkt, okay, man hatte zu wenig Speicherplatz auf der Festplatte. Also das ist so eine Sache. Ansonsten UEFI Secure Boot wird das allererste Mal unterstützt, mithilfe eben von dem Shim Bootloader, soweit ich weiß. Und allerdings auch die Möglichkeit mit der Microsoft-Signatur eben zu arbeiten, das ist auch mit eingebaut worden. Das Installationsprogramm habe ich ja bereits erwähnt. Für die DVD-Version wird es keine großen Änderungen geben. Also da wird immer noch das Anaconda benutzt, das aber auch teilweise, ja, was halt eben auch die Live-Version heißt halt auch Anaconda, einige Änderungen dann doch gab. kann es halt auch sein, dass eben das ein oder andere Mal ein paar Probleme bereitet. Muss man halt tatsächlich mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Außerdem sehr schön, es wird Wayland 1.0 auch ausgeliefert in den Repositories und auch der Referenzcompositor Weston ist mit dabei. Und ansonsten wird als X-Server die Version 1.13 verwendet und Mesa 3D in der Version 9.0 ausgeliefert. Was den Desktop angeht, wird eben GNOME 3.6 ausgeliefert, standardmäßig, das auch am besten integriert ist. Dort finde ich vielleicht eine der auch sehr gut erwähnenswerten Optionen ist jetzt, dass, was auch in den GNOME Desktop mit eingebaut ist, dass jetzt Updates, also Sicherheitsupdates, die jetzt sehr systemrelevant sind oder sehr stark ins System eingreifen, dass die jetzt tatsächlich auch in einer sicheren Umgebung gestartet werden können. Das heißt, man kann sagen, nachdem man die Updates heruntergeladen hat, man möchte neu starten und die Updates mit installieren. Dieses Neustarten startet dann auch in Systemd mit eingebaut, in der neuesten Version, startet dann ein spezielles, ja, abgesichertes System, das eben zum Aktualisieren dieser ganzen Updates dann genutzt wird, weil es ja immer mal vorkommen kann, dass irgendwelche Dateien gerade geöffnet sind und nicht beschrieben werden können oder überschrieben werden können. Und das ist halt eben eine Sache, die Fedora hier anpacken möchte. Da ist ja Fedora schon Vorreiter, glaube ich, auch in der im Aktualisierungsprozess, der ähnlich vorgeht und auch ähnlich gut ist. Ich habe mein Studio-PC, der immer noch nicht ausgepackt ist, aber ich habe den damals auch von, glaube ich, Fedora 15 auf 16, dann auf 17 aktualisiert und das alles mit diesem speziellen Update-Mechanismus und das gab keinerlei Probleme. Das erste Mal in Fedora 18 mit drin als Desktop-Oberfläche ist Cinnamon und der GNOME 2 Fork Mate oder Mate. Außerdem auch der Nautilus Fork Nemo, der mit drin ist. Und eben, ich glaube, Cinnamon war bereits bei Fedora 17 irgendwie nachinstallierbar. Auf jeden Fall ist es jetzt auch in den Standard-Paket-Repositories mit an Bord. Ansonsten KDE SC 4.9 wird ausgeliefert und XFCE 4.10 wird ausgeliefert. Für diejenigen, die immer noch CD-Rollinger einsetzt, da hat Fedora einen ähnlichen Weg gegangen wie, oder ist einen ähnlichen Weg gegangen wie Ubuntu oder wie Canonical. Mit Ubuntu, da ist halt nur der XFCE-Spin, der tatsächlich auf ein 700 Megabyte Rolling passt. Ansonsten sind der Rest deutlich größer. KDE sogar, also KDE und GNOME ungefähr fast ein Gigabyte. Oder man sollte es auf einem Gigabyte-Stick installieren können. Das dazu. Ansonsten Updates, wie gesagt, gibt es Standard-Updates für Software per Package-Kit weiterhin, aber auch eben die Möglichkeit, diese Updates erst bei einem Neustart installieren zu können, weil eben systemrelevante Sachen ausgetauscht werden sollen. Der Paketmanagement oder das Paketmanagement läuft jetzt über das sogenannte DNF, das auf einem Code von Yum 3.4 basiert. Also es ist im Grunde genommen ein Fork von Yum. Das heißt, man wird das als Endanwender auch selbst als Administrator wohl kaum merken, aber es ist halt tatsächlich ein Yum-Ersatz, der tatsächlich auch bei der Auflösung von Abhängigkeiten auf die Bibliothek Libsolve zurücksetzt und dann tatsächlich auch schneller arbeiten soll. Libsolve wird beispielsweise schon länger bei OpenSUSE eingesetzt, bei Zipper, für eben die Paketverwaltung, für die Abhängigkeitsauflösung, was sehr schnell und effektiv läuft. Dann gibt es auch neu mit unterstützt der APM 4.10 Standard, der jetzt schneller und robuster arbeiten soll als eben der Vorgänger. Ja, das sind so die wesentlichen Neuerungen, die es jetzt hier in Fedora 18 gibt. Natürlich unter der Haube wieder Systemd in der neuesten Version 195 mit an Bord, mit einigen Zusatzfunktionen mit eingebaut. Es gibt für die Entwickler natürlich immer die neuesten Plugins. Das GCC-Plugin Dragon Egg ist beispielsweise mit dabei. Also solche Sachen, wo man tatsächlich sagen muss, trotz dieses langen Verschiebens hat das in Sachen Aktualität Fedora nichts angetan. Eventuell bei KDE, wobei KDE in der 4.9er Version ja auch noch eine stabile Version ist und die 4.10er Version ja jetzt auch erst, also auch verschoben worden ist. Deshalb müssen wir mal abwarten, wie das sich dann auswirken wird. Ansonsten Fedora 19 auf jeden Fall mal einen Blick wert für die Leute, die eine sehr, sehr gute Distribution haben oder sehen wollen oder ausprobieren wollen, die mit einer guten, fast schon hervorragenden Integration von GNOME 3, da gehört Fedora sicherlich zu einer der besten. Das Ganze kann natürlich auch auf einem USB-Stick ausprobiert werden und eine KDE und eine XFCE-Version stehen ebenfalls zur Verfügung. Es gibt einen kleinen Test, den ich verlinken möchte an der Stelle, der nochmal alle Neuerungen im Detail, auch die ganzen Entwicklerneuerungen, die es dort gibt, tatsächlich und auch schon die Pläne für Fedora 19 auch nochmal aufgreift und vor Augen führt. Ein netter Artikel auf Heise Open, den ich da verlinken werde. Ansonsten findet ihr dort natürlich auch den Download-Link. Und ein kleines Fazit zu dem Test. Ansonsten hat sich zu meinem Test, ich habe das Ganze natürlich auch aktualisiert auf die finale Version, nicht wesentlich viel geändert. Das heißt, das, was ich in der Beta-Version gesagt habe, gilt auch noch für die finale Version. Es ist halt Geschmackssache. Für die Leute, die eine aktuelle GNOME-Version, eine der besten GNOME-Distributionen vielleicht ausprobieren möchten, die sind bei Fedora 18 auf jeden Fall nicht an der falschen Stelle. So, das also zu meinem kleinen Fedora-Review. Kommen wir zu einem weiteren Stück Software, einem weiteren Stück meistens unter Linux eingesetzter Software, nämlich Amarok 2.7, das jetzt mit zahlreichen Änderungen tatsächlich und vor allen Dingen, also nicht Änderungen, sondern vor allen Dingen Bugfixes. Also über 470 Bugfixes gibt es da in Amarok 2.7. Das ist schon gewaltig und man hat eine ganze Menge mit eingebaut, eine ganze Menge an Sachen gefixt, Abstürze gefixt, das, was man teilweise auch erlebt hat, wenn es ein bisschen was rumlahmt und rumzickt, das wurde alles gefixt. Außerdem gibt es auch ein paar neue Funktionen, darunter beispielsweise eine Integration in die Nepomuk-Suche oder in die Nepomuk-Metadaten, sodass man Musikdateien einfach nach den Metadaten von Nepomuk auch in Amarok anzeigen kann und dort die Metadaten ändern kann und man muss nicht immer die Musikdateien jetzt in einer SQL-Lite-Datenbank, so wie das bei Amarok oder in der MySQL-Datenbank abspeichern, sondern man kann tatsächlich auf eben das Nepomuk-Backend setzen und dann beispielsweise im Dateimanager selber Metadaten ändern und die werden dann automatisch in Amarok mit übernommen. Also das, was vielleicht Bangarang dem einen oder anderen sagt, was ein komplett auf dieses Metadaten-Gedönse von KDE gesetzt hat, auf Nepomuk gesetzt hat, das ist jetzt auch mit in Amarok eingebaut und sorgt dafür, dass das Ganze vernünftig läuft. Ansonsten gibt es Aktualisierungen in Last.fm-Support und weiteren sehr, sehr guten Verbesserungen, wie beispielsweise, dass jetzt auch die Presets nicht verloren gehen, falls Amarok beispielsweise abstürzt, sondern dass die irgendwie gespeichert werden und dass da kein Verlust entsteht. Außerdem sind jetzt APG-Playlists nicht mehr auf 100 Tracks, also 100 Stücke limitiert, sondern da kann man mehr mitmachen. Außerdem gibt es jetzt auch man hat die Konfiguration ein bisschen aufgeräumt, dass so ein paar Dinge wie beispielsweise das Local Collection Backends, so heißt es in der englischen Version, also dass die Einstellungen ein bisschen was besser klingen und ein bisschen besser tatsächlich dann auch verständlicher sind. Insgesamt ein solides Update mit vielen neuen Funktionen, vor allen Dingen mit ganz, ganz vielen Bugfixes und deshalb auf jeden Fall ein Download wert, sollte jeder, der KDE verwendet, jeder, der Amarok mag, sich vielleicht mal anschauen. Amarok 2.7, gerade auch mit dem Nepomuk Collection Plugin, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, die damit eingebaut ist. Außerdem vielleicht für den einen oder anderen auch wichtig, ich fand es ein bisschen was zum Schmunzeln, Audio-CD-Playback ist jetzt wieder verfügbar. Das ist ja quasi verschwunden mit der 2er-Version, auch gerade wo die G-Streamer, wo die Backends, die Phonon-Backends geändert worden sind und die nicht richtig unterstützt worden sind. Man braucht allerdings, soweit ich das gelesen habe, nur, oder man muss halt einen Phonon-G-Streamer-Backend haben. Ansonsten ist das mit der Audio-CD auch nicht mehr so funktionabel. Aber Audio-CD ist ja kann man so ein bisschen vernachlässigen, würde ich fast schon sagen, auch wenn das für einen Audioplayer immer so ein bisschen strange klingt, dass er keine Audio-CDs abspielen kann. Aber wer von euch hat eine Audio-CD das letzte Mal in eurem Computer gehabt? Ich habe gar kein Laufwerk, um das überhaupt reinzutun. Also, naja, muss man mal schauen. Auf jeden Fall Amarok 2.7 sollte man sich anschauen. Es gibt eine sehr, sehr lange Liste von neuen Funktionen und von Änderungen und Bugfixes vor allen Dingen, die in diese neue Version mit eingeflossen sind. Und ihr könnt euch das Ganze natürlich durchlesen auf der Amarok-Seite, die ich dann auch verlinken werde. So, kommen wir zum letzten Thema für diesen Tag. Und zwar Opera geht fremd, so habe ich das Ganze genannt, weil Opera tatsächlich jetzt auf einer kleinen Versammlung hat dort der Opera CEO, wenn ich mich nicht irre, Opera CEO tatsächlich ein neues Browserkonzept vorgestellt, das allerdings nicht auf der von Opera eigens entwickelten Engine basiert, sondern auf WebKit basiert. WebKit, das von Safari, das von Chrome, von Chromium und von vielen anderen Webbrowsern, von Reconk beispielsweise, selbst vom Conqueror mittlerweile genutzt wird als Backend für das Anzeigen von Webseiten, sehr, sehr hohen Marktanteil natürlich dadurch gewonnen hat, dass sehr, sehr viele Leute darauf aufbauen, dass ja ursprünglich aus KHTML hervorging. Dieses WebKit ist jetzt auch Bestandteil dieses Browsers, den die Opera-Macher ICE nennen, der tatsächlich auch für Android als auch für iOS auf den Markt kommen soll. Das auch noch in diesem Jahr wahrscheinlich. Also die erste Version sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Man kann sich das Ganze, die Präsentation dieser Software nochmal anschauen. Sehr erstaunlich finde ich an dieser Software tatsächlich, dass man ein Bedienungskonzept, was man von Browsern eigentlich gewohnt ist, wenn man so ein, selbst auf mobilen Geräten einen Browser öffnet, sehen die ja fast alle gleich aus, komplett über den Haufen geworfen hat und tatsächlich so eine Art Mini-Betriebssystem das Ganze aus. Sieht für mich einfach nach einem Firefox OS fast aus, den da Opera versucht nachzubauen, in dem Webseiten als App-Icons dargestellt werden und ähnlich wie eben solche App Launcher einfach nach links und rechts bewegt werden können, also verschiedene Seiten besitzen und man die auch ähnlich minimieren kann und dann eben als Bookmarks setzen kann, also Bookmarks in dem Fall kleine Kacheln, Apps, App-Kacheln setzen kann und das Tab-Browsing oder sowas, das gibt es jetzt in dem Fall nicht mehr, sondern auch das Eingeben von Webadressen, also eine Webzeilen oder sowas, das gibt es im Grunde genommen eigentlich auch nicht mehr, sondern man hat einfach nur noch eine Zeile. Wenn man da was eintippt, wird automatisch eine Suche gestartet. Die Suche schaltet in einen sogenannten Panorama-Modus, so würde ich fast sagen, wo man dann Vorschauen sieht, also viele verschiedene Vorschau-Modi sieht. Zum einen wird dann links beispielsweise die erstgefundene, sagen wir mal, Google auf gut Glück Suche durchgeführt, wo man halt eben die erste Webseite, die gefunden wird, schon bereits im Hintergrund lädt. Dann die Hauptseite lädt dann noch in der kleinen Vorschau dann Google Suchergebnisse und dann werden die weiteren Suchergebnisse oder die weiteren Suchmaschinen, die eingetragen sind und weitere Dinge in weiteren Webseiten halt in Kacheln daneben dargestellt. Und man kann halt dann, das lädt alles live im Hintergrund und man kann dann halt mit dem Daumen oder mit dem Finger da durchgehen und dann einfach irgendwie zu seiner Lieblingswebseite gehen. Und ja, das ist halt das Konzept, was da vorgestellt worden ist. Und ich finde das doch recht interessant, ob das jetzt so funktionabel ist, weil man ja eigentlich an dieses Desktop Browsen mit Adresszeile, mit Tabs gewohnt ist. Ob es jetzt besser ist, muss eben die Zeit zeigen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Konzept und es zeigt so ein bisschen, dass Opera die in Sachen Innovationskraft doch immer noch Vorreiter ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn sich das durchsetzt und sehr, sehr innovativ ist, gerade auch diese Möglichkeit, wenn das auch nicht ultra lahm ist, dass man mehrere Webseiten gleichzeitig lädt, ist ja sowas wie Tab und wo man dann halt die Möglichkeit hat, halt auch bereits die ersten Suchergebnisse von Google beispielsweise vorzuladen, die ersten 5 oder sowas in Tabs nebeneinander, ist das eigentlich doch gar nicht mal so schlecht, oder? Muss man natürlich auch sehen, wenn es jetzt auf gerade auf iOS-Geräten, auf mobilen Geräten kommt, produziert das nicht eine ganze Menge Traffic, wenn alle Seiten bereits vorgeladen werden bei der Suche? Und hat man die Möglichkeit, das bereits vielleicht auch abzuschalten und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine geringe Datenbandbreite, nur eine, vielleicht gar keine Flatrate oder sowas und ich möchte das alles nicht. Kann ich dann das auch eher benutzen wie so einen klassischen Browser oder ist der Browser gar nicht darauf ausgelegt und funktioniert halt nur so wie hier auch in dieser kleinen Präsentation vorgestellt? Das ist halt eine spannende Frage, die man sich auf jeden Fall stellen kann, der man sich stellen muss, den man sich auf jeden Fall bei Opera auch stellen muss. Und ja, ich bin echt mal gespannt. Es scheint ja so, dass der Markt sich immer mehr auf WebKit-basierende Webbrowser zu verdichten scheint. Was wird jetzt mit den anderen großen? Was wird mit Firefox? Was wird mit dem Internet Explorer? Der Internet Explorer ist ja, würde ich beinahe schon sagen, fast Geschichte, wobei der Internet Explorer 10 ja so ein bisschen ein Revival erlebt, dadurch, dass er jetzt auch im Phone OS von, also Windows Phone 8 verwendet wird, auf den Tablets verwendet wird und halt eben auf den Desktop dort standardmäßig ausgeliefert wird. Also da muss man mal schauen, wie das sich dann weiterentwickelt und vor allen Dingen ist natürlich jetzt so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal von Opera flöten gegangen, wenn sie tatsächlich jetzt auch auf WebKit basieren. Weil dann haben wir ganz, ganz viele WebKit-basierte Browser, Safari oder iOS Safari Webbrowser. Wir haben gerade also was die mobilen Plattformen angeht, wir haben Chrome oder Chromium, Chrome eher wohl auf den mobilen Plattformen zu Hause. Wir haben den Android-Webbrowser, wir haben natürlich eine ganze zahlreiche andere Android-WebKit-basierende Webbrowser auf den anderen Plattformen, auch auf den neuen Plattformen, OpenWebOS, Migo, mehr, wie sie alle heißen, Tizen und so weiter und so fort, die alle auf WebKit basieren. Es könnte natürlich dazu führen, dass eventuell wirklich dann nur noch zwei große Browser-Engines übrig bleiben. Das sind einmal die Gecko-Engine von Mozilla Firefox und dann die WebKit-Engine und dann eventuell noch Microsoft mit ihrer Trident-Engine, wenn ich mich recht erinnere, vom Internet Explorer, also vielleicht drei. Und das war's dann. Aber und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann jetzt sich Opera da platzieren, die ja eine eigene Engine hatten bis zuletzt und die auch ja immer hoch gelobt war in Sachen Geschwindigkeit und auch in Sachen Features waren die ja immer vorne mit dabei. Aber wenn sie jetzt auf WebKit setzen, ist es ja nur ein weiterer WebKit-Browser. Was sind dann die Funktionen, die sich so herausheben von einem Chrome, herausheben von einem Reconc oder wie sie alle heißen, also von einem anderen WebKit-Browser? Muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird und ob das nicht ein Schuss vielleicht in den Ofen ist für Opera, weil Opera ja eigentlich wegen seiner eigenen Browser, wegen seiner eigenen Engine eher berühmt war. Und naja, muss man mal schauen, wie sich es weiterentwickeln wird. Vielleicht hat man auch selber gemerkt, dass man gerade im mobilen Markt, wo man ja recht stark war, schon früh und immer noch mit, ich glaube, die sind auf ihrer Browser-Engine ja auf fast jeder mobilen Plattform vertreten, selbst auf so billig China-Handys, die 30 Euro kosten und kein richtiges Betriebssystem drauf haben, keinen richtigen Prozessor drauf haben, findet man meistens als Webbrowser den Opera-Browser, weil er sehr flink ist und weil er auch auf solchen Geräten sehr lauffähig ist und das ist halt, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird in Sachen Opera. Ich sehe da ein bisschen was schwarz, finde es interessant, das Konzept, was sie vorgestellt haben, aber wenn sie tatsächlich ihren eigenen, ihre eigene Engine über den Haufen werfen, könnte das so ein bisschen kontraproduktiv sein für Opera. Naja, müssen wir mal schauen, wie sie weiterentwickeln wird und schauen wir mal, würde ich mal sagen. Also, das war's auch schon für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und falls ihr Kommentare loswerden wollt, könnt ihr das natürlich machen in dem Kommentarbereich dort zu Opera, zu Google Glass, zu GCW Zero, Fedora 18 eventuell, falls ihr das schon tatsächlich in der finalen Version habt, vielleicht mal eine andere Perspektive so ein bisschen geben könnt auf die XFCE oder die KDE-Version, was so in Sachen Qualität angeht. Bei der GNOME-Version wirkt das ja alles sehr integriert mit dem System. Ob das jetzt bei XFCE und KDE genauso ist, das habe ich leider nicht testen können. Wäre vielleicht mal interessant zu wissen für diejenigen, die das vielleicht mal einsetzen wollen. Ja, und Amarok 2.7, ich werde es auf jeden Fall auch mal antesten. Ich habe es noch nicht angetestet, habe nur die positive Nachricht euch verkündet, dass jetzt sehr, sehr viele Bugfixes mit eingeflossen sind und einige neue Funktionen. Und werde dann sicherlich auch Amarok 2.7 nochmal ausführlich testen. Und wenn ich was Interessantes finde, werde ich das hier auch nochmal erwähnen. Ansonsten, falls ihr dort was Interessantes schon gefunden habt und das erwähnen wollt, könnt ihr das natürlich auch in den Kommentarbereich machen. Das war es auch schon für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, wieder mal geschafft, so viele Themen in rund 40 Minuten durchzudrücken. Das ist schon erstaunlich. Manchmal, wenn ich ganz wenige Themen habe, schaffe ich es tatsächlich sehr, sehr lang, also 45-Minuten-Sendung zu machen. Und jetzt, wo ich so viele Themen habe, sind es nur 40 Minuten. Hochinteressant. Naja, mal schauen, wie es bei der nächsten Sendung wird.